Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch.
Hallo, willkommen beim Telestammtisch zu einer Besprechung, auf die ich mich wirklich gefreut habe, nämlich zur neuen nackten Kanone. Ich wollte diesen Podcast eigentlich mit meiner Lieblingskollegin machen, die hat leider keine Zeit. Dann habe ich Schlogger gefragt, ob sie Zeit hat. Leider ist sie bei der Maniküre ausgerutscht und hat jetzt ein Aua am Finger, also sie ist in einer Spezialklinik. Und Schlogger, du schaffst das, du wirst es schaffen, mit dem linken Zeigefinger das salzige Gold zu erreichen. Ich glaube an dich. Trotz allem hatte ich das Problem, wen nehme ich da? Und da dachte ich mir, gut, nehme ich halt zwei Leute, die genauso wie ich die Originalfilme, die Originaltrilogie in- und auswendig kennen. Es waren dann leider doch Dom und Valentin, aber naja, man kann es nicht aussuchen. Hallo ihr beiden.
Hallo. Sehr schöne Einleitung. Wie so oft.
Ja, also ich muss dazu sagen, ich habe wirklich versucht, hier mit einem Zaun mich abzugrenzen von den beiden, aber der eine hatte halt eine Leiter und einen Fallschirm und der andere weiß, wie eine Türklinke funktioniert. Deswegen war ich leider machtlos. Aber ich bin mir sicher, dass wir drei hier einen sehr schönen Podcast zum Reboot von Die nackte Kanone hinlegen werden, der am 31. Juli 2025 erscheint. Und bevor wir uns jetzt wirklich um das Reboot kümmern, müssen wir ein paar Sachen im Vorfeld klären. Ich sagte bereits, es gibt diese Trilogie, wo ich ganz klar sagen würde, für mich Kult. Wie ist es bei euch beiden, Valentin? Ist für dich Die nackte Kanone Kult?
Ja, der Begriff Kult, finde ich, setzt ja immer so ein bisschen quasi schon voraus. Das hat man in jüngsten Kindertagen schon aufgesogen, wurde damit erzogen und quasi mit der Muttermilch damit so ernährt. So verhält es sich mit mir und der nackten Kanone nicht wirklich. Ich wurde dann eben auf diese Neuverfilmung aufmerksam und habe mich dann erinnert, dass ich die Originaltrilogie schon mal beinahe ganz gesehen habe, nämlich vor einigen Jahren, da war der erste und der dritte Teil auf Netflix bereits verfügbar und diese habe ich mir dann angesehen und die nackte Kanone 2,5 damals nicht. Und dann jetzt im Zuge der Neuverfilmung habe ich mir die ganze Trilogie einschließlich des zweiten Teils dann mal noch in Gänze nochmal angesehen. Und ja, wie ich sie nun finden sollte, könnte, dürfte, das könnte dich vielleicht auch interessieren, Stu.
Liege ich da richtig? Wirklich. Dominik, was sagst du? Alles ist die nackte Kanone Kult?
Ja, ich mach's kurz. Ja, ja und oh ja. Ich bin damit wirklich aufgewachsen. Ich kann mich noch erinnern, als 6-Jähriger oder 7-Jähriger habe ich das mal irgendwann im Fernsehen gesehen. Eigentlich viel zu früh, weil die sind ja ab 12 die Filme und auch nicht zu Unrecht. Da habe ich mich schon gefragt, warum sieht das alles so ernst aus? Warum ist die Handlung gleichzeitig so albern und warum ist Leslie Nielsen so verdammt alt? Und es passt auch wunderbar, weil ich weiß nicht, wie es euch beiden geht, aber ich habe zu der Zeit oder ja dann später auch noch, ich habe wirklich oft Liam Neeson und Leslie Nielsen miteinander verwechselt. Seid ihr da Leidensgenossen oder wie ist das?
Also ich warne schon mal vor, und das wird mir garantiert jetzt in den nächsten Minuten mehrfach passieren, dass ich Leslie Nielsen sagen will, aber Liam Neeson sagen werde und umgekehrt.
Ja.
Das, also Leute, seht es uns nach, das ist also zur Besetzung von Liam Neeson werden wir gleich, glaube ich, noch wirklich genügend zu sagen haben. Aber alleine dafür lohnt es sich schon, muss ich sagen.
Alles die Schuld dieses Castings. Das wurde doch auch ganz bewusst so gemacht, dass man da jetzt ständig, damit wir durcheinander kommen, ja, wurde jetzt genau. Liam Neeson gecastet für
die neue
Filmung.
Scheiß Hollywood-Botzen, echt, ey. Die decken die an uns.
Aber was denken die sich eigentlich?
Ja. Ja, was ich noch sagen kann, also ich schätze wirklich die alten Filme. Wir haben doch, Stu, genau, wir haben mal einen Podcast sogar, glaube ich, zusammen gemacht über Leslie Nielsen an sich. Nicht nur über die nackte Kanone, über Leslie Nielsen selbst. Auch wenn wir dann irgendwann, ich glaube, nach einer halben Stunde haben wir dann immer nur noch Zitate aus der nackten Kanone rumgeworfen, zusammen mit dem Movie Break-Kollegen Thomas. Schöne Grüße und gerne reinhören. Aber für mich ist es einfach Kult und deshalb saß ich dann gestern in der Pressevorführung und habe mich sehr gefreut. Wie war es bei euch denn so?
Ich möchte kurz noch anmerken, ich habe den Podcast natürlich nicht vergessen. Den haben wir ja zum Tode also zum Anlass war der Tod von Leslie Nielsen. Ich werde den euch auch entsprechend verlinken, auf jeden Fall, weil ich finde halt, Leslie Nielsen hat für mich so einen besonderen Stellenwert. Ich bin keiner, der jetzt wirklich viel weint, wenn ein Prominenter gestorben ist. Nicht, dass es mir nicht nahe gehen würde, aber ich weiß, bei Leslie Nielsen habe ich wirklich geweint, weil es gibt, glaube ich, keinen Mann da draußen, der mich so oft zum Lachen gebracht hat wie dieser Mann. Und auch wenn es nur eben mit im Prinzip 4 oder 5 Filmen war, wo er mitgespielt hat.
Mhm. Ja, obwohl er hat ja doch einige gemacht, ne?
Ja, aber zum einen hat er ja auch wirklich viele, das vergessen viele nicht-komödiantische Filme gemacht vor seiner Comedy-Karriere. Und dann muss man eben auch ganz klar sagen, dass er ja dann so seine Nische gefunden hat und dann muss man ganz deutlich sagen, auch wirklich viel Schrott mitgemacht hat.
Ja, ich habe jetzt in Vorbereitung hierauf gar nicht mal die Filme, also die Nackte Kanone geguckt. Also ja, doch schon, aber das ist auch schon einen Monat her. Aber ich habe zuletzt dann doch einige ältere Leslie Nielsen-Filme geguckt, die er, also wirklich nachgeholt teilweise, die er wahlweise während der Nackten Kanone oder kurz danach gemacht hat. Und ja, das wurde dann schon schwierig, ne?
Ja, also ich finde zum Beispiel das Scary Movie 3 oder so, das ist noch ganz, ganz echt ganz unterhaltsam. Ja. Ich finde auch Leslie Nielsen ist sehr verdächtig. Den gibt's gerade, glaube ich, auch gratis auf YouTube. Den kann man sich auch mal antun. Aber sowas wie 2002, genau. Wie es heißt, das ist halt einfach furchtbar. Und bevor ich es vergesse, das ist, glaube ich, auch ganz wichtig für unsere Hörerschaft zu wissen, dadurch, dass jetzt die neue Nackte Kanone kommt, hat sich Netflix so wie Prime Video gedacht, okay, nehmen wir die Filme wieder ins Programm. Also ihr könnt sie aktuell bei Paramount Plus, glaube ich, finden sogar, bei Prime Video im Abo und bei Netflix. Und das ist ja das Schöne an den drei Filmen. Ich glaube, wenn du die hintereinander guckst, bist du 4 Stunden, 4,5 Stunden beschäftigt. Die sind halt ja kurz, ne?
Ja.
Aber ich habe, glaube ich, gerade den Flow genommen aus dem Podcast. Deswegen, Dominik, du hast eine Frage gestellt. Entschuldigung.
Genau, ja. Ich erinnere mich vielleicht sogar noch dran. Und vielleicht erinnere ich mich sogar an euren Namen. Also, Stu und Valentin, egal wer von euch beiden möchte zuerst.
Aber wer ist ich hätte da ja tatsächlich auch noch eine Frage dann dazu gehabt, zu Leslie Nielsens Karriere, die mir jetzt nicht so hinlänglich bekannt ist im Einzelnen wie euch beiden vielleicht. Würdet ihr denn dann sagen, dass es sich bei Leslie Nielsen auch um einen sehr wandelbaren, breit aufgestellten Schauspieler gehalten hat? Oder wenn man jetzt wie ich ihn eben tatsächlich nur aus der Nackten Kanone kennen sollte, dass man ihn dann auch ja einigermaßen schon so als Schauspieler schon begreifen kann und verstehen kann, was er so schauspielerisch zu bieten hat? Oder gibt es da noch viel, viel mehr abseits der Nackten Kanone, was man mal dann gesehen haben sollte, wie er ganz anders mal agiert?
Also ich würde jetzt nicht sagen, dass Leslie Nielsen ein Jahrhundertdarsteller war. Das auf gar keinen Fall. Der hat, glaube ich, angefangen so, ich glaube 1950 hat er angefangen so in dem Graben. Da hat er auch 1956 mit Alarm im Weltall, ich würde schon sagen, auch so einen Kultfilm hingelegt, im Science-Fiction-Bereich zumindest. War aber nie so der ganz, ganz große Star. Der hatte halt, er hatte Belugs, ja. Das heißt, er wurde hin und wieder auch mal besetzt. Er spielt, glaube ich, auch in irgendeiner Ben-Hur-Verfilmung eine einigermaßen größere Nebenrolle.
Nee, sollte er Miss Sala spielen.
Genau.
Ben-Hur.
Genau. Ja. Und also er hatte nie so richtig den Durchbruch. Und das Ganze erinnert halt an einen anderen Schauspiel, nämlich Lloyd Bridges, der auch durch die, also Zs, also David Zucker, Jim Abrahams und Jerry Zucker, die ja halt quasi, ich möchte sagen, die Erfinder des Buchmovies sind, mit Kentucky Fried Movie und halt dem Airplane. Und irgendwie hat dann dadurch halt eben Leslie Nielsen zum einen halt festgestellt, hey, ich habe halt dieses Talent für diesen Deadpan-Humor. Was Deadpan-Humor ist, das werden wir dann gleich noch, glaube ich, auch erklären müssen. Und dadurch hat er also seine Nische gefunden. Er hat auch immer mal wieder noch andere Sachen gespielt. Also ich kann mich erinnern, es gab so einen Horror-Episoden-Film, wo er, ich glaube, Unheimlich Verrückte Geisterstunde heißt er in Deutschland, wo er halt mitgespielt hat. Er hat auch in einen Slasher mitgespielt, Prom Night zum Beispiel. Aber man muss schon sagen, als dann so in den, wann war es, 88, die erste Nackte Kanone rauskam, dann war es schon so, da war er halt gebucht auf diese Art von Rollen. Und das dürfen wir auch nicht unterschlagen, ist natürlich, dass in der Historie auch besonders wichtig ist, die nackte Pistole, wie es in Deutschland hieß, also Police Squad, die gescheiterte TV-Serie aus Anfang der 80er
Jahre. Gerade auch erwähnen. Ja.
Die der neue Film auch referiert, das kann man schon mal sagen. Und wer die schauen möchte, die ist momentan, ich glaube, auch komplett legal, soweit ich das jetzt hier beurteilen kann, auf Dailymotion, auf der Videoplattform Dailymotion kann man alle 6 Episoden sehen, war ja eine relativ kurzlebige Serie, hatten wir auch gestern nach der PV drüber gesprochen, da warst du ja, glaube ich, nicht bei, Stu. Die ist ja wirklich, also die ist ja wahnsinnig kurzlebig gewesen. 6 Episoden und 2 wurden nur ausgestrahlt, die anderen 4 dann erst Jahre später, weil das so ein krasser Quotenflop war. Und deshalb schmeiße ich jetzt mal die nächste Frage in die Runde, die auch von der Fragerunde gestern Abend stammt. Stu, überleg mal, fällt dir irgendeine IP ein, die im Fernsehen hart gefloppt ist und dann im Kino zum absoluten Kulthit avanciert ist?
Gibt's bestimmt irgendwas, was jetzt auch vielleicht nochmal aufgewärmt worden ist im Kino, aber mir fällt gerade tatsächlich nichts ein. Wenn du jetzt mir jetzt, wahrscheinlich sagst du jetzt irgendwas, ich mir, ach heuer, du hast ja recht, aber nee, fällt mir gerade nicht ein.
Ja, also mir auch nicht. Nein.
Ja, was soll ich da als jetzt nicht so der ganz alte Hase hier noch dem beifügen? Ich hätte jetzt mal eben gerade noch ChatGPT fragen können, habe ich jetzt nicht getan. Von meinem allgemeinen Film- und Serienwissen ist mir da aber auch jetzt wirklich nichts bekannt. Nein.
Das, wenn euch da draußen was,
das A-Team zum Beispiel war ja auch relativ erfolgreich so, ne? Ist mir jetzt gerade
einfach mal eingefallen. Es gab auch mal einen Film, oder? Okay, doch mit Liam Neeson haben wir wieder.
Bestimmt gab es ja, da doch mal.
Mit Liam Neeson passt wunderbar.
Wirklich? Als was? Das war jetzt nicht...
Doch.
Der A-Team-Film Liam Neeson, Bradley Cooper von Joe Hornan hat sogar einen richtig schönen Gag. Also der funktioniert halt nur für Deutsche, weil es gibt halt so ein Establishment-Shop und man sieht halt den Kölner Dom und darunter steht dann Frankfurt.
Stimmt. Auch schön. Stimmt. Ja. Sehr schön.
Ja.
Hätte ich das mal vorher gewusst, dann hätte ich gestern auch den Kölner Dom, wo wir ja vorbeigekommen sind, auch nochmal mit ganz anderen Augen gesehen. Aber naja.
Es gibt immer noch eine nächste PV in Köln. Ja.
Ja. Richtig. Was man ja vielleicht auch sagen muss, die Nackte Kanone ist Parodie. Im speziellen Spoof. Für mich ist es so, es gibt Parodie und es gibt Spoof. Ich versuche das mal so zu erklären. Nehmen wir mal als zwei sehr gute Parodien, nämlich Galaxy Quest und Shaun of the Dead. Da findet Entwicklung statt bei den Charakteren. Der Shaun am Anfang von Shaun of the Dead ist ein anderer wie der am Ende von Shaun of the Dead. Das gleiche gilt für die Besatzung von Galaxy Quest. Ein Frank Drebin, ein Nick Rivers oder ein Topper Harley sind die gleichen Figuren. Die verändern sich nicht. Das ist wirklich so komplett auf Gags aus, dass es eigentlich gar keine Entwicklung gibt in den Figuren. Und das ist für mich, glaube ich, mit eines der entscheidendsten Unterschiede für mich persönlich, dass ich immer unterscheide zwischen einer Parodie und einem Spoof-Film. Wie siehst du das, Dominik?
Obwohl ich jetzt ein bisschen widersprechen würde, Frank macht am Ende des zweiten Teils schon eine Entwicklung durch, auch wenn die einfach so behauptet wird in Richtung Umwelt.
Im dritten Teil ist er wieder genau derselbe. Also ich finde nicht, dass man da wirklich von einer großen Entwicklung sprechen kann.
Nein. Nee, da würde ich schon mitgehen. Und da muss man auch klar die Grenze ziehen. Und das Problem ist leider auch, dass viele Leute heutzutage Spoof mit etwas assoziieren, was das mal war, aber sich dann immer mehr davon wegbewegt hat. Und da muss man sagen, da hat die Nackte Kanone auch ihren Anteil dran. Weil während der erste Leslie Nielsen-Film wirklich eher so eine Parodie auf das Genre an sich ist, haben dann der zweite und der dritte Teil, also die sind dann schon eher dazu übergegangen oder vermehrt dazu übergegangen, irgendwelche Bezüge zur Filmgeschichte allgemein oder irgendwelche Klassiker zu verulken oder sonst was.
Ja.
Und das kann man schon mal sagen, dieser neue Film ist aus meiner Sicht da eher im Geiste des allerersten Teils.
Definitiv, also ganz klar. Also ich sehe es genauso, dass, also ich möchte die Namen jetzt hier nicht, pass auf, ich werde die Namen jetzt einmal sagen und dann ist gut. Es gibt ja Aaron Seltzer und Jason Friedberg. Das sind ja diese Knilche, die hier Date-Movie, Fantastic-Movie und wie sie nicht alle heißen gemacht haben. Das sind auch Spoof-Movies, aber das sind furchtbare Spoof-Movies. Das waren wirklich Filme, die haben teilweise geguckt, okay, der und der Trailer ist raus, das verarschen wir jetzt, bauen es irgendwie in den Film ein, irgendwie. Und das ist eine Art von Arbeitsethos, nächstes Mal, das wirst du hier auch nicht finden. Das ist nicht der Kanone. Und ich wünsche mir wirklich sehr, dass Spoof-Movies zurückkommen. Ich möchte jetzt nicht haben, dass es jetzt ein Spoof-Cinematic Universe gibt mit 5 Spoof-Filmen jedes Jahr. Gott bewahre. Aber so, weiß ich so, alle 2 Jahre ein guter Spoof-Movie, das fände ich toll. Und Spaceballs 2 ist angekündigt, Kanonus Manitou kommt jetzt auch bald in die Kinos, jetzt die nackte Kanone. Das fände ich schon durchaus ganz spannend. Valentin, würdest du dich freuen, wenn es mehr Filme geben würde, wie jetzt die nackte Kanone?
Jetzt muss ich ja erstmal gestehen, dass mir bis vorhin der Begriff Spoof gar kein Begriff war. Außerdem bin ich ja vorhin gerade gar nicht dazu gekommen, die nackte Kanone für mich mal so ein klein bisschen qualitativ überhaupt zu bewerten. Und ich kann nur sagen, dieser sehr breit gefächerte Humor der nackten Kanone, ja, der äußert sich dann ja an manchen Stellen auch in filmparodistischen Elementen. Was mir dann zum Beispiel ganz klar aufgefallen ist, eine sehr deutliche Referenz am Anfang von die nackte Kanone 33 1/3. Der ganze Beginn, der ja an den Beginn, nein, es ist nicht der Beginn, aber diese doch relativ bekannte Szene aus The Untouchables mit den Kinderwagen auf der
eigentlicher Panzerkreuzer mit dem Kinderwagen.
Auch das, ja. Sowohl als auch.
Tut mir leid, ich musste kurz ein bisschen flexen, ja.
Da will ich einmal eine Referenz erkannt haben und dann musst du natürlich eingrätschen. Und ja, was sonst den weiteren gesamten Humor der nackten Kanone angeht, muss ich wirklich sagen, der ist ja so weit und breit gefächert, dass da doch wirklich so einige Gags zusammenkommen, die halt einfach dann zu Recht Kultstatus bekommen haben, würde ich auch mal sagen. Also diese Szene da am Hafen mit dem Kleinganoven. Ich weiß nicht, wie oft man die jetzt auch zum Beispiel die Tage dann in Instagram Reels vorgeschlagen kriegt. Oder halt, da gibt's es so viel, die Szene ganz zum Schluss bei den Oscars, wie sie sich da alle die Facepalm geben hat, ist auch schon zum legendären Meme avanciert.
Oh ja, oh ja.
Oder alles, wie er da mit seinen Beziehungen mit den Frauen umgeht. Gut, es ist dann, also es gibt ja die eine, ich sag mal, Hauptbeziehung in Form von Priscilla Presley als Jane Spencer, aber dann ja noch weitere, da hat diese eine blonde Krankenschwester im dritten Teil und so weiter.
Ja.
Genau, und dann kommt da halt auch so ein leicht anzüglicher Humor mal rein. Dann gibt es aber auch immer wieder leicht bissige politische kleine Satiren, ja. Und dann halt auch einfach diese dümmlichen Wortspiel-Gags. Ja, wie ist das Ihr Mantel? Ja, nein, wie geht das noch? Also Ihr Mantel, Sir.
Ja,
ja, ist meiner. Ja. Ist noch die Quittung drin.
Genau, ich habe meine Quittung, um es zu beweisen. Ja. Und
war dieser.
Genau, und das war kein Bär hinten im Garten, es war eine andere Frau.
wegen den Gags, wir werden unter Garantie noch ein paar andere Gags nacherzählen. Wir werden aber wirklich versuchen, keine Gags aus dem neuen Film zu erzählen. Das wäre nämlich echt arg unfair. Das sei schon mal als Vorwarnung. Also wir werden die Originaltrilogie, ja gut, kann man das Spoiler nennen. Wir werden gerade ein paar alte Gags nochmal aufwärmen, aber wir werden jetzt keine Gags aus dem neuen Film verraten. Das wäre einfach unfair.
Ne?
So, gut.
Am Ende stirbt Dumbledore, sorry.
Was man vielleicht auch noch erzählen könnte, ich erwähnte ja gerade eben schon die Bezeichnung Zaz, also Z-A-Z, also die beiden Zucker-Brüder Jerry und David, sowie Jim Abrahams, der leider auch jetzt vor, glaube ich, letztes Jahr gestorben ist. Und David Zucker, der ja dann auch, glaube ich, Scary Movie 3 und 4 war es, inszeniert hat, der hat ja schon wirklich sehr lautstark gesagt, dass er kein Fan ist von dem Reboot. Ich kann es verstehen, weil ich glaube, Paramount ihn da auch komplett rausgehalten hat. Wobei man auch sagen muss, dass der Mann jetzt schon, ich glaube, mittlerweile mehr so im rechten Bereich unterwegs ist, was man so gehört hat. Deswegen okay. Aber, und jetzt mache ich schon mal so eine leichte Überleitung, ich finde, dass sie sich für den Regieposten einen sehr fähigen Mann geackert haben. Und was mich im Vorfeld immer so ein bisschen aufgeregt hat, und ich kann es verstehen, dass viele deswegen besorgt waren, der Film, also das Reboot, wurde ja mitproduziert von Seth MacFarlane, der Schöpfer von Family Guy, American Dad oder auch für Orwell. Und ja, der hat eine eigene Art von Humor, aber er hatte nicht das Drehbuch mitgeschrieben. Zumindest hat er keinen Writing Credit bekommen. Es gibt zwar durchaus hier und da ein, zwei Gags, wo ich sage, ja, das könnte vielleicht von Farlane gewesen sein, aber ich finde es sehr gut, dass die Regie ein gewisser Herr namens Akiva Schaffer gemacht hat. Dominik, sagt dir der Name Akiva Schaffer etwas?
Ja, natürlich. Auch wenn ich jetzt da nicht mehr weiß, wie drin bin, aber er ist ja Teil dieses Comedy-Trios zusammen mit Andy Samberg und noch jemanden, der einen sehr eigentümlichen Namen hat, der mir natürlich jetzt nicht einfällt.
Jorma Takahashi.
The Lone. Genau. Genau, The Lonely Island. Daher kenne ich den Herrn jetzt eigentlich gar nicht so sehr, aber sowohl er als auch seine beiden Drehbuchautoren waren vor 3 Jahren auch verantwortlich für das, Reboot kann man es nicht nennen, eigentlich eher eine Art, ja doch, weiß ich nicht, was war es, egal, der Chip und Chap Ritter des Rechts Film auf Disney Plus, den haben diese drei vor 3 Jahren abgeliefert und das war auch so ein Film, wo ich erst so dachte, ach nee, komm, das funktioniert doch nicht und diese forcierte Nostalgie und was weiß ich. Und man kann gerne auch in den Podcast mit Sven reinhören, den ich dazu damals gemacht habe. Der Film war für mich eine sehr, sehr positive Überraschung und deshalb war ich bei diesem Projekt hier nicht von Anfang an, aber zwischendurch doch sehr positiv gestimmt, sowohl was das Casting vor als auch hinter der Kamera angeht, ja.
Definitiv. Und was ich auch noch erwähnen möchte, ganz klarer Anschaubefehl, es gibt eine sehr schöne Komödie, es ist auch eine Parodie auf so Popstar-Leben, nämlich Popstar,
oh, ja.
Never Stop, Never ja. Stopping, den er ja. auch inszeniert hat, wo auch Andy Samberg die Hauptrolle spielt. Der ist komplett untergegangen, leider, aber das war eine Komödie, bei der ich bei der Erst- und Zweitsichtung wirklich fast so häufig gelacht habe, wie damals in den guten alten Naked Gun-Zeiten. Deswegen hier definitiv von mir eine klare Empfehlung für Popstar. Valentin, wusstest du, wer Akiva Schäfer ist? Oder hat warst du für einer von den Leuten, die sich gedacht haben, ah, Seth MacFarlane, nackte Kanone, nee, lass mal.
Ich glaube, ich war mehr einer so der Leute, die dann gestern beiläufig mal so aufs Filmposter geguckt haben und da ganz unten in weiß, wo eigentlich keine Sau hinguckt, da irgendwas entziffert haben von wegen Akiva Schäfer. Und dachte ich mir so, ja, gut, klingt ganz cool. Und jetzt bin ich ja sowieso schon hier. Dann wollen wir mal sehen, was der Mann so abgeliefert hat. Also nein, mir sagt der Name jetzt erstmal gar nichts.
Okay. Mhm. Aber hattest du denn Sorge wegen dem anderen Namen im Raum, nämlich Seth MacFarlane?
Ebenso sagt mir dieser Name jetzt erstmal gar nichts. Ich bin halt einfach nur durch die alten Filme und deren Humor jetzt zu der Neuverfilmung und durch die Trailer auch dann dazu gestoßen und muss ja auch sagen, dass ich den ganzen Unmut bezüglich der Besetzung von Liam Neeson dann online auch schon des Öfteren mal gelesen habe, mitbekommen habe und ich muss sagen, den kann ich mir eigentlich gar nicht so richtig erklären. Wenn man sich dann mal den Leslie Nielsen als Frank Drebin in den alten Filmen anschaut, so ist das ja ein wahnsinnig ernster, die meiste Zeit über, ernster, selbstbewusster, stoischer Typ, der vollkommen von sich selbst überzeugt ist und ab und zu halt so ein bisschen die Schamkarte ausspielt. Und ich finde, dafür ist Liam Neeson doch praktisch wie gemacht. Der Mann hat fast, also wenn ich mir jetzt mal so seine ganzen Rollen überlege, die von denen ich ihn so kenne, was gibt es da, so die ganz relativ bekannten, ein Oskar Schindler, ein Ra's al Ghul, ein Qui-Gon Jinn, ein, keine Ahnung, wie der Typ aus Taken hieß, ja, so, dann sind das doch alles so wahnsinnig ernste, von sich überzeugte Charaktere, die mit doch relativ schweren Lasten auch zu kämpfen haben, innerlichen Konflikten auch zu kämpfen haben und ihn dann jetzt zu nehmen und in so ein völlig überdrehtes, humoriges, lautes, quietschiges, schrilles Setting zu packen, halte ich für eine ganz tolle Idee einfach. Ja. Und deshalb kann ich mir diese totale Skepsis gar nicht so richtig erklären. Das gesagt, ach nee, Liam Neeson jetzt als der neue Frank Drebin, das kann doch nicht funktionieren. Nee,
ich glaube, bin ich komplett konträrer Meinung. Daran, dass viele halt, also muss man ja sagen, Liam Neeson ist ja mittlerweile so ein Vielfilmer war das Wort, was ich gesucht habe, der ja wirklich gefühlt jedes Jahr 2-3 Filme raushaut. Manche kommen ins Kino, manche nicht. Die haben auch immer noch eine gewisse Qualität. Der ist ja nicht auf einem Level wie jetzt sowas, ich möchte den Namen nicht sagen, aber Steven Seagal, davon ist er natürlich noch weit entfernt, weil Liam Neeson ist auch ein Schauspieler, das darf man nicht vergessen, auch ein guter Schauspieler. Aber der hat halt wirklich in den letzten Jahren wirklich mehr auf Quantität als Qualität gesetzt. So würde ich es vielleicht auch
sagen. Da war noch so immer wie so ein Jared Butler.
Kann man auch gut rannehmen.
Das ist gar nicht mal eine schlechte Referenz, ja.
Und ich glaube, das ist vielleicht einfach deswegen, weil mittlerweile der gute Ruf, den er früher hatte, eben durch solche Sachen, durch wie Schindlers Liste oder Batman Begins, ist halt verblasst einfach. Weil, das muss man auch sagen, Liam Neeson auch so ein bisschen derjenige war, der immer ganz vorne stand, wenn es darum geht, Hollywood kann keine Action mehr. Hier Taken 2, Taken 3 als Beispiel. Ich glaube einfach, ja, dass an dem viel haftete, was negativ war. Ungeachtet der Tatsache, dass es ein toller Schauspieler bleibt. Und ich habe mich tatsächlich bei der Besetzung richtig gefreut, weil genau wie Valentin jetzt gesagt hat, ich dachte, das passt perfekt. Und vor allem, er hat ja auch schon mehrfach in kleineren Rollen gezeigt, der kann ja auch komisch. Der hat ja auch mit Seth Farlin schon gearbeitet. Gut, Many Ways to Die war furchtbar, aber er war toll. Ja. Oder natürlich, geht auf YouTube, gibt einfach Ricky Gervais, Liam Neeson ein und guckt euch diese eine Szene aus Too Short an. Das ist halt eine 11 von 10. Das ist halt so großartig.
Das ist sehr geil.
Ja.
Und deswegen konnte ich es, also ich konnte schon so ein bisschen nachvollziehen, dass Leute skeptisch waren. Das auf jeden Fall. Aber wenn es wirklich so gewesen sein soll, dass da wirklich mal wieder irgendwelche Typen oder Idioten waren, die gesagt haben, boah, das, sie wollen das nicht, das ist das Ende des Abendlandes, dann ist ja nicht mein Problem. Also ich finde, und das sage ich hier schon mal, das ist schon mal so ein Teilfazit für den neuen Film. Besetzungstechnisch ist das Ding super. Oder um es mit Teil 3 auszudrücken, das ist die Bombe. So. Aber wir meandern hier gerade so ein bisschen rum. Wir wollten noch erklären, was Deadpan-Humor ist. Wir wollten noch ein paar andere Sachen erklären. Und vor allem, wir wollten auch mal über den neuen Film jetzt endlich mal reden. Deswegen, Dominik, tu uns allen bitte mal kurz den Gefallen, weil der Begriff Deadpan schon mehrfach gefallen ist. Was ist Deadpan-Humor?
Ja, das ist halt diese sehr stoische, trockene Art, auf absurdeste Situationen zu reagieren, beziehungsweise innerhalb absurdester Situationen. Hm. Und das hat eben Leslie Nielsen wie kein zweiter beherrscht. Also der ist ja wirklich durch die nackte Kanone ist er ja da einfach legendär drin geworden. Wobei man sagen muss, der Anstoß dafür war ja seine Nebenrolle in Airplane. Und da war ja auch die Krux, dass er erst lustig gespielt hatte und dann haben ZAZ zu ihm gesagt, nein, mach das bloß nicht. Wir wollen von dir diesen stoischen Bierernst. Und da muss ich jetzt auch nochmal in Richtung Internet schießen. Also es tut mir leid, aber Leute, die irgendwie sagen, oh ja, Liam Neeson ist doch kein Komiker. Ja, Breaking News, Leslie Nielsen war das auch nicht. Und gerade das ist das Lustige daran gewesen. Und es tut mir leid, ich will jetzt hier Leuten nicht irgendwie total gegens Bein pissen, aber Leute, die sagen, dass das nicht passen würde, die haben irgendwie auch den Witz der alten Filme dahingehend nicht verstanden. Kann es sein? Ich weiß es nicht.
Was ich halt so mitbekomme, auch in meinem Umfeld zumindest, dass viele halt einfach aus mehreren Gründen diesem Reboot negativ gegenübergestellt sind. Das eine ist, es ist ein Reboot und wir müssen einfach sagen, wie es ist, Hollywood geht in die Ideen aus. Ne? Das kann man nicht anders sagen, denn es gäbe ja wirklich auch Möglichkeiten, anderweitig einen Spoof-Film zu machen, aber nein, sie gehen auf die bekannte Marke. Das andere war halt Liam Neeson, ne? Das haben wir auch schon, dann Seth MacFarlane. Ich glaube einfach, dass ganz viel an diesem Projekt eher so das Gefühl weckt, so will ich gar nicht haben. Das ist Ideenart.
Ja.
Ne? Und ich kann das verstehen. Also als das angekündigt worden ist, habe ich mich schon ein bisschen gefreut. Aber es war auch so, wo ich dachte, oh, ich hätte also Spoof gerne, aber können wir ja mal versuchen, was Neues zu machen? Denn ganz ehrlich, also wirklich kreativ ist es halt nicht, eine bekannte Marke wieder zu überleben. Ne?
Ja, ich hatte mir das auch zwischendurch nach der PV gedacht und ich glaube, ich hatte es auch zu Valentin oder anderen Kollegen auch gemeint, hätten sie den Film theoretisch auch genau so machen können, ohne die nackte Kanone-IP.
Genau.
Und da merkt man dann eben, in welcher Zeit wir leben. Also ich meine, du hast zum Beispiel auch sowas Hochkreatives wie Into the Spider-Verse, die Filme liebe ich, aber ja, hätten die Macher annähernd was reißen können, ohne halt die große Spider-Man-IP, ne? Die zieht halt. Die Kreativität, die kommt dann oben drauf. Aber es ist halt letzten Endes, ja, wir funktionieren oder das Publikum ist gerade echt nur geeicht auf Marken, über die sie sich gleichzeitig beschweren, dass sie immer wieder kommen und doch immer wieder reinrennen. Also es ist im Moment ein popkultureller Teufelskreis, aber das muss ich jetzt hier nicht auch noch aufgreifen. Ja, ich kann mich aber was ich noch ergänzen wollte, also Seth MacFarlane war für mich durchaus ein Knackpunkt. Es ist nicht so, dass ich hier Blue Harvest, also die Family Guy Parodien aus Star Wars, die finde ich großartig. Aber Seth MacFarlane, zum einen mit seinen Ted-Filmen konnte ich nicht viel anfangen. und Million Ways to Die in the West, wo auch schon Liam Neeson dabei war, fand ich grauenvoll scheiße. Und er steht vor allem auch so für dieses, und das gerade in Family Guy, dieses, ja, kennste, ne? Dieses wahnsinnig popkulturell selbstreferenzielle Abklappern irgendwie von, oh, das habe ich doch schon mal irgendwo gesehen und oh, ich finde das jetzt nur lustig, weil ich die Referenz verstehe. Und das habe ich ja vorhin schon gemeint, dahingehend ist der neue Film wirklich mehr im Geiste von dem Original von 1988, dass er wirklich eine relativ straighte Geschichte erzählt, hier und da sicherlich mit Referenzen, aber längst nicht so forciert wie Teil 2 und 3, die natürlich nicht schlecht sind und meilenweit weg von Scary Movie und sonst was, würde ich sagen.
Definitiv. Also ich dachte mir auch, meine Angst war auch so, Gott, nicht, dass das jetzt so ein Karlauer an Obszönitäten wird. Wobei man ja auch sagen muss, auch in der ersten Nacktkanone gab es schon auch Gags unter der Gürtellinie. Ich sag hier nur, wo er dann diesen Statuen rumkraxelt und dann diesen Steinpenis in der Hand hält. Also man muss ja auch mal sagen, auch ein Furzwitz kann ja auch lustig sein, ne? So ist es jetzt nicht, ne? Also wir müssen uns auch nicht hier hinstellen und sagen, dass wir jetzt irgendwie die Verteidiger des guten Geschmacks sind, ne? Also die Nacktkanone hatte wirklich eine Vielzahl von Gags. Also da gab es auch Slapstick. Ich möchte nur an die Szene mit dem Aquarium erinnern, dem Stift und dem Fisch zum Beispiel, ne?
Ja, oder aber jedes Mal, wenn er seine
Pressekonferenz erinnern.
Wenn er sein Auto parkt irgendwo. Ja. Ist ja immer das Gleiche, dass er irgendwie an ein anderes Auto fährt oder ist da irgendwie, ich glaube, einmal parkt er dann direkt an so einem Baugerüst und da fallen die ganzen Leute, drohen runterzufallen oder denen fällt die Farbe aufs Gesicht und so weiter. Ja, ja.
Die Parkuhr, wo das Geld rausfällt.
Tatsächlich habe ich irgendwo mal gelesen, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber ich fand die Geschichte so schön, dass der größte Skandal, den der Film ausgelöst hat, war wirklich diese Szene, wenn diese Fahrschülerin Stefanie den Stinkefinger zeigt. Da muss es wohl Leute gegen haben, die fanden, das geht zu weit.
Skandalös.
Das fand ich einfach, da war es 88.
Großartig. Ja.
Naja. Okay. Ich glaube, wir können jetzt wirklich mal zum neuen Film kommen. Wir haben jetzt wirklich sehr viel über die alten Filme geredet. Sorry, Leute, es gehört einfach dazu. Ich kenne uns, wir werden dahin auch wieder zurückkommen. Valentin, kannst du uns versuchen, eben kurz abzuholen, zu erklären, was ist denn eigentlich mal so die Geschichte bei Die nackte Kanone aus des Jahres 2020?
Eine sehr schöne Aufgabe, mit der du mich da jetzt betraut hast. Denn das wäre eigentlich so mein Hauptkritikpunkt dann gewesen an dem Film, tatsächlich, wenn man den denn so als Kritikpunkt dann hervorheben möchte. Also machen wir es ganz kurz, es gibt keine richtige Geschichte. Es gibt keine richtige Geschichte. Frank Drebin Jr. Wird, wie man dem Trailer auch schon entnehmen kann, nicht zu einem Einsatz geschickt, sondern er begibt sich eigenmächtig auf einen Einsatz, nämlich zu einem Banküberfall. Und muss feststellen, dass hinter diesem Banküberfall doch ja vielleicht größere, finsterere Mächte lauern, als er es vielleicht ursprünglich angenommen hat. Und dann muss er feststellen, dass sich da vielleicht der von Danny Houston gespielte mächtige Geschäftsmann und Investor Richard Kane vielleicht irgendwie damit drin verwickelt ist. Und außerdem stößt er dann noch auf die von Pamela Anderson gespielte Beth Davenport, ein bisschen, kann man das so salopp sagen, verzweifelte, angespannte Frau auf jeden Fall, die jetzt vor kurzem erst ihren Mann bei einem tragischen Autounfall verloren hat.
Bruder.
Und Bruder war es sogar, okay. Mhm. Vielleicht auch beides, man weiß es nicht. Und zwischen Frank und Beth, da beginnt es so ein bisschen zu knistern. Und währenddessen macht ihm aber eine andere Frau, nämlich seine Polizeichefin Davis, gespielt von CCH Pounder, so ein bisschen Druck, die nämlich mit diesem ja nur so halbwegs geglückten Unterfangen bei der Bank da nicht so wirklich zufrieden ist und ihm auch erstmal nur die kleineren Einsätze andreht. Aber wie wir ja aus den alten Filmen wissen, ein Frank Drebin, der muss doch nicht auf das hören, was ihm seine Vorgesetzten sagen. Und außerdem, seit wann mussten sich denn Cops jemals an das Gesetz halten? Also auch neue Frank Drebin Jr. geht einfach seinen eigenen Weg und versucht, die finsteren Machenschaften des Richard Kane aufzudecken.
Genau, vielen Dank. Ich finde, man kann schon so ein paar Parallelen entdecken zum Originalfilm. Ich muss sogar sagen, dass es mich gegen Ende sogar teilweise an den ersten Kingsman erinnert hat, wer den gesehen hat. Aber das, also man muss ganz klar sagen, die Nackte Kanone war noch nie ein Franchise, das sich jetzt auf besonders tiefgreifende Geschichten konzentriert hat. Die haben halt immer eine sehr universelle Kriminalgeschichte erzählt und so ist das auch hier. Die Geschichte ist nicht der Grund, warum man sich diese Filme anguckt. Oder hast du das anders gesehen, Dominik?
Nein, nicht unbedingt. Wobei ich sagen würde, dass der zweite Teil, also der alte mit Leslie Nielsen, der hat ein gewisses Anliegen mit seiner Geschichte und sogar auch eine gewisse Botschaft. Und ich hatte wirklich so den Gedanken, das hatte ich auch, glaube ich, zu Valentin gemeint, weil, Valentin, du hattest ja gesagt, dass du den 2,5 zum ersten Mal erst gesehen hast neulich.
Ja.
Angenommen, der neue Film wäre ein 1:1 Remake von dem zweiten Teil mit Leslie Nielsen jetzt, dann würde der als linksgrün jetzt in Anführungsstrichen und woke niedergeknüppelt werden, hundertprozentig, weil der ist, der hat eine ziemliche Öko-Botschaft, der alte, erste Sequel.
Also da weiß ich nicht, ob ich da ganz mitgehen kann. Also diese Themen greift er auf jeden Fall auf, das liegt ja auf der Hand, was da dieser Dr. Meinheimer dann da erzählt bei seinem Vortrag, ja, und die Spannungskurve ist natürlich sehr steil dann da, wie man sieht, wenn irgendwann alle einschlafen und mit einem billigen Groschen-Sexroman da aufgeweckt werden müssen. Also ja, diese Themen des Umweltschutzes und der Ökologie, ja, die kommen da schon zur Sprache. Aber ich würde jetzt tatsächlich nicht so weit gehen zu sagen, dass er da eine Botschaft vermittelt, dass nein. Also es
in
ist
seine
so,
Maße. In seine Maße.
Ja, also aber ich finde auch,
also dass wie man viele das würden
Botschaft
die denn
sehen, aber ich glaube, niemand wird nach der Nackenkanone teils bei sich denken, okay, ich gehe jetzt zu Greenpeace. Also und außerdem, wir sind schon wieder bei der alten Reihe. Leute, wir sind jetzt beim
neuen. Ja, Entschuldigung. Nein, also, ach mein Gott, man guckt sich die Filme natürlich nicht wegen der Handlung an und es ist hier ähnlich wie im ersten Teil. Also ich weiß nicht, du versuch mal von, also ich will jetzt nicht wieder zur alten Reihe, aber beim ersten Film mit Leslie Nielsen kannst du doch die Handlung im Grunde auch schwer eigentlich nacherzählen, wenn du jetzt mal ehrlich bist.
Man merkt halt schon, man könnte die Handlung von allen Filmen, okay, vom dritten vielleicht nicht so sehr, aber von den ersten beiden auf jeden Fall so komprimieren, dass man das locker in einer 20-minütigen TV-Serie auch erzählen kann. Das ist halt wirklich sehr universell, das ist halt eine sehr klassische Krimi-Geschichte. Mehr will es ja nicht sein. Ich sagte ja schon, das ist eine Parodie halt nicht auf irgendwelche speziellen Filme, sondern ganz klar auf so alte Kriminalgeschichten und auch Kriminalserien. Ich habe irgendwo mal gelesen, es gab eine uralte Krimiserie mit Lee Marvin, die soll Pate gestanden haben. Aber du entdeckst da halt eben ganz viel wieder, was so zu einer klassischen Kriminalgeschichte gehört. Du hast die Femme Fatale, du hast den Vorgesetzten, der dem Helden Stein in den Weg legt, solche Sachen. Ganz, ganz viel. Also
die Off-Monologe.
Die Off-Monologe, also das Voice-Over ist richtig großartig, das haben wir auch hier
und
wieder.
Und wo bin ich hier eigentlich?
Ganz genau. Wenn ihr euch fragt, wo ihr gerade seid, hallo, wir sind beim Telestammtisch und besprechen den neuen Nackte Kanone-Film mit Liam Neeson, ich hab's hinbekommen, der am 31. Juli startet. Die sind knapp bei 45 Minuten und haben angefangen, vor ungefähr 3 Minuten über den neuen Film ehrlich zu reden. Juhu! Valentin hat uns wunderschön die Story zusammengesetzt. Dann sind wir wieder kurz abgedriftet zum zweiten Teil, der übrigens, by the way,
wir sind halt wie der Wagen im Outro. Einmal kurz und quer durch die ganze Stadt, ganz in die Kegelbahn, in die Bar.
Pass auf, ich mache jetzt mal hier einen ganz krassen Cut und mache jetzt einen Themenwechsel. Wir hatten ja schon über Liam Neeson geredet. Ich möchte jetzt aber gerne mal über Pamela Anderson reden, die ja hier quasi die Rolle einnimmt, die in der Originaltrilogie Priscilla Presley hatte. Und ich habe dieses Jahr mit Pamela Anderson den Film Last Showgirl gesehen. Den fand ich mir so, okay, war okay. Ich fand es total schön, dass sie da was versucht hat, muss aber sagen, und ich meine mit hohem Respekt, aber die Frau ist jetzt keine großartige Schauspielerin. Ich finde aber, dass sie hier perfekt reinpasst. Zum einen finde ich es unglaublich toll, dass sie hier nicht so hochgepumpt aussieht. Die sieht halt wirklich normal aus, also wie ein Mensch. Ja, also man merkt auch, dass sie älter geworden ist. Also ne.
Ja.
Und vor allem, sie passt in die Rolle wunderbar rein. Ich fand für mich Pamela Anderson hier erstaunlich gut. Valentin, wie hat sie dir gefallen?
Ja. Muss ich mich auf jeden Fall anschließen. Es ist ja so, dass die die ganzen Frauenrollen, jetzt mal abseits von der Polizeichefin im ersten Teil, die ja von der gleichen Schauspielerin gespielt wird, die Olivia Sopranos bei den Sopranos spielt, also da dann Major Lillian Barclay, so heißt die Figur, dass alle anderen Frauenfiguren in den alten Filmen jetzt auch keine sonderlich tiefgehenden, selbstständigen, komplexen Frauenfiguren einfach waren. Oder zumindest auch solche, die man mit Augenhöhe, da wird es schon so ein bisschen schwierig, weil einerseits hat man schon das Gefühl, okay, Priscilla Presley, die kann Frank Drebin, also Priscilla Presley als Jane Spencer, kann dann Frank Drebin schon Paroli bieten ab und zu, aber er ja halt auch sehr gut. Insofern, ja, da wären wir schon irgendwie auf Augenhöhe wieder, aber gleichzeitig ist es natürlich auch eine sehr, sehr oberflächliche Frauenfigur. Hier jetzt mit Pamela Anderson verhält es sich nur ungleich anders, würde ich sagen. Ja, da tut sich nicht besonders viel. Es ist dann dahingehend absolut kein feministischer Film, aber auch kein sexistischer. So, um das mal einfach kurz mal festzuhalten. Wir haben dann ja eben auf der anderen Seite CCH Pounder als Polizeichefin, als schwarze Polizeichefin sogar, die Frank Drebin auf jeden Fall deutlich Paroli bieten kann und ihm versucht zu sagen, wo es dann geht. Ja, aber Pamela Anderson funktioniert in dieser Rolle der leicht trotteligen Femme Fatale richtig, richtig gut. Und Liam Neeson und die haben zusammen eine richtig, richtig tolle Chemie. Ich habe dann auch mal ein, zwei Interviews, Behind the Scenes von ihnen beiden gesehen. Und ich glaube, die hatten sehr viel Spaß miteinander am Set. Das merkt man auch.
Ja, da gab's ja so ein Interview-Clip jetzt auf YouTube letztens, wo sie irgendwie gefragt haben, wie sie sich denn so vorbereitet haben auf die gemeinsame Zeit. Ich, ja. Und dann, ach ja, da war ja nicht viel. Und dann ist da so eine ganze Clipshow, wo ich echt dachte, ist die schon aus dem Film? Aber Spoiler, nein, sie ist nicht aus dem Film, beziehungsweise die ist da in anderer Form, geht die davon statten. Pamela Anderson kann ich mich euch anschließen. Ich war da erst ein bisschen skeptisch, dachte mir dann aber, ja, irgendwie passt das zu der Reihe. Es hat auch irgendwie was Palpiges. Wenn man jetzt zum Beispiel auch an Anna Nicole Smith denkt, ich meine, die war jetzt auch nicht wirklich eine Schauspielerin in dem Sinne, wobei Pamela Anderson dann ja eher noch eine ist, ne? Und während ich Anna Nicole Smith leider überhaupt nicht leiden kann.
Jetzt komme ich auf den alten Film wieder zu sprechen. Ich muss auch sagen, dass Anna Nicole Smith halt mit auch den schlimmsten Gag der ganzen Historie nackt Kanone hat, finde ich. Also den
Reveal.
Wenn man
so,
dass die sich ja auszieht und so, das fand ich damals schon irgendwie scheiße. Aber
ja, das ist wirklich sehr stumpf dann. Ich würde sogar sagen, selbst für dieses Humorlevel ist das wirklich noch sehr stumpf.
Also man muss halt sagen, dass die Macher auch vorher schon politisch immer sehr inkorrekt waren teilweise. Also Kentucky Fried Movie hat Gags drin, die kannst du heute nicht mehr bringen und trotzdem finde ich sie noch lustig. Aber ja, der Gag hat bei mir halt, ich fand die Dame das Kind schon scheiße. Ich weiß nicht, das hat sich für mich so unpassend angefühlt. Das ging jetzt auf mich. Zurück zum neuen Film.
Das war jetzt, also irgendwie wechseln wir uns ja ab mit den
Referenzen. Berg- und Talfahrt heute.
That being said, Pamela Anderson, für mich tatsächlich eine relativ positive Überraschung, ehrlich gesagt, hatte ich fast so ein Problem, oder auch jetzt dann im Making-of, die wiederzuerkennen. Die sieht irgendwie völlig anders aus, als ich die von früher kenne. Ich meine, schauspielerisch wird die jetzt keine Bäume ausreißen, aber sie passt in diesen Film rein. Und was ich auch da sehr bezeichnend fand, im Making-of-Material sagt, glaube ich, auch Seth MacFarlane oder Akiva Schäfer auch, sie ist so eine Besetzung, die man genauso auch schon in den 90ern hätte machen können. Und dahingehend passt das. Und wie ihr schon gesagt habt, also sie harmoniert sehr gut mit Liam Neeson. Und ähnlich wie Priscilla Presley ist halt der Gag an ihr, ja, dass sie einfach ähnlich verdaddelt ist wie Drebin und deshalb passen die einfach super zusammen.
Ja, also allgemein, also ich würde sagen so, die Polizeichefin ist halt auch, selbst die hat so eine Verdaddelungssache mit ihrem Mann, sage ich mal. Dann haben natürlich auch noch Paul Waterhouse, den ich sehr schätze. Den kann man aktuell auch als Mole Man in Fantastic Four First Steps sehen, der jetzt hier quasi Ed Hoken spielt, also der Sohn von der Figur von George Kennedy. Der hat auch tolle Momente. Aber ich wiederhole mich, niemand sollte hier erwarten, dass es ein Film ist, der irgendeine Art von Tiefe besitzt. Das will der auch gar nicht. Das ist nicht sein Ziel. Das ist wirklich ein Film, der 85 Minuten lang vor allem eins will, dich zum Lachen zu bringen. Das ist seine Mission. Dem ist es ziemlich wumpe, ob die Figuren Tiefe haben. Dem ist es ziemlich wumpe, ob das eine Frau, Mann, schwarz, weiß. Es ist dem ziemlich egal. Und das finde ich sehr gut. Wobei ich auch sage,
Tiere auch.
Er hat auch wirklich ein paar politische Gags. Also mein Lieblingsgag, den ich hier nicht vorwegnehmen möchte, er passiert an einer Bar, ist auch politisch, finde ich.
Ja,
also, ich glaube, ich weiß, worauf du Bezug nimmst, ja.
Ja, 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 ja.
Ich habe jetzt hier schon ein paar Namen gesagt. Ich möchte auch noch anmerken, dass der Film auch wirklich jede Menge Cameos hat, die wir hier nicht verraten wollen. Außer ein, das muss ich einfach sagen, Leute, der Original Bieber aus dem ersten Nacktkanone hat einen Gastauftritt. Das freut uns alle.
Ja, ja. Aber er muss sehr viel gebürstet werden.
Er muss sehr viel gebürstet werden. Ja, definitiv, definitiv. Also Gastauftritte gehören auch zu der Reihe dazu. Das war auch im Original schon so. Da etwas kleiner gehalten, natürlich. Jetzt sind ein paar bekanntere Namen dabei. Es sind ein paar Wrestler dabei, das kann man verraten. Auch ein paar Musiker, ein paar Serienstars. Aber das ist schon alles sehr, sehr schön gemacht. Und vor allem, auch das ordnet sich immer dem Witz unter. Das gehört immer dazu. Es gibt kein Cameo, der dafür da ist, um zu sagen, oh wow, er oder sie ist ja dabei, sondern das sind immer Gags. Und das, finde ich, ist schon viel wert. Oder, Dominik?
Definitiv. Vor allem ist ein Cameo dabei, da werden sich Kenner der Reihe wirklich freuen, dass es tatsächlich wahr geworden ist. Mehr sage ich dazu nicht.
Valentin, du bist ja hier so ein bisschen unser, sei mir nicht böse, aber unser immer noch nackte Kanone-Anfänger. Wir mögen dich trotzdem, ja? Aber wie hast du die Cameos denn so wahrgenommen?
Das ist nun relativ dünnes Eis mal wieder bei mir, denn...
Dann lass es lieber.
Ja, also... Einen gibt es halt ganz am Ende, der ist sehr prominent. Das ist ein Schauspieler, der jetzt in den letzten Jahren versucht hat, über das Gewohnte, wofür er meistens gecastet wird, sich so ein bisschen hinauszuwagen, sich zu brüsten und zu etablieren in Hollywood als ein vielleicht etwas ernstzunehmenderer Charakterdarsteller.
Mhm.
Spoiler, er ist hier kein ernstzunehmender Charakterdarsteller. Sondern er wird einfach dann so sehr zentral, völlig random reingeworfen und wechselt kurz ein, zwei Worte mit Liam Neeson, bevor es dann weiter mit der Action des Finales geht. Und das fand ich so herrlich, weil es so völlig random war. Und von allen, die man hätte wählen können, war das wirklich eine sehr feine Wahl. Also ich wünschte, ich könnte jetzt den Namen hier sagen, aber tja. Wollen wir jetzt nicht machen. Ansonsten sind mir jetzt tatsächlich nicht so wahnsinnig viele Leute aufgefallen, fürchte ich. Aber das hat nun meinen Genuss überhaupt gar nicht geschmälert. Dafür gibt es hier einfach, jetzt mal um den Humor im Einzelnen vielleicht mal so ein bisschen anzureißen. Es gibt hier so wahnsinnig viele tolle Gags, um es mal ganz einfach und platt zu sagen. Genauso einfach und platt, wie der Film selber ist. Es gibt hier dann wieder ein paar Gags, die mit den Gesetzen der Natur brechen. Es gibt hier, also da gibt es eine ganze Sequenz, die mit einem Schneemann zu tun hat. So viel sei verraten. Die ist so
das
absurd.
Das muss man sich erstmal trauen. Das ist so
großartig das muss gewesen. Man, darauf muss man erstmal kommen, dann muss man das aufschreiben und dann muss das ja noch einer bestätigen und sagen, jo, so machen wir es. Und dann muss man das noch drehen und filmen und sagen, so, jetzt filmen wir das, jetzt bringen wir das auch noch in die Kinos.
Und das ist so geil geworden.
Dass das einfach so gemacht wurde, auch herrlich. So, dann gibt es halt immer noch mal wieder ein paar, wie du vorhin auch schon gesagt hattest, immer mal wieder auch ein paar politische Gags, die köstlich, scharf, bitterböse sind. Also einen hat man ja auch schon dann im Trailer gesehen, der geht auf Kosten von O.J. Simpson. So, also Nordberg aus der alten Reihe, der ist auch einfach, ich finde, man muss den genau so bringen. Da gibt es nicht viel weitere humorvolle Alternativen, wie man das mit O.J. Simpson dann, um auf ihn Bezug zu nehmen, hätte lösen können. Also so, wie es gemacht wurde, war das richtig gut. Dann gibt es halt immer noch diese sehr, sehr geilen Wortspiel-Gags. Also, dann stellt er sich einmal vor und das ist auch super, wie dann einfach mit seinem Namen umgegangen wird. Dann gibt es, ich muss auch sagen, überhaupt die ganze Action, um die auch mal zu erwähnen, die fand ich richtig, richtig gut gemacht. Einfach als völlig unabhängig von, wie da jetzt mit den Gesetzen der Physik umgegangen wird, war das wirklich richtig fein inszenierte Action. Klar, immer alles schön erkennbar, nicht so zerschnitten wie dann zum Beispiel ein Taken 3, ja, wo Liam Neeson dann über das Fenster und irgendwie mit Stacheldraht bewehrten Zaun und so dann ins Auto und alles wird völlig zerschnitten, man weiß gar nicht mehr, wo oben und unten ist. Nein, hier ist das gar nicht der Fall, finde ich. Es gibt dann auch nochmal Szenen in dem Auto, die sind so ein bisschen, ja, da kann man sich schon denken, ja, da wurde jetzt ein Stunt-Double eingesetzt. Aber
ja, gut, aber wie gesagt, wir dürfen nicht vergessen, was für ein Film das hier ist. Ne?
Ja.
Also ich glaube, man kann das abkürzen. Der ist technisch, ist der sehr gut gemacht. Wenn ihr Action-Fans seid, das ist kein Film, den ich als Action-Film klassifizieren würde. Ich fand die Action, also da war keine einzige Szene, Action-Szene drin, wo ich sage, wow, das ist ja so, also Fury Road kann einpacken, meine liebe Güte. Also,
nein, das Kanone. Nicht. Aber
das nicht. Der ist kompetent umgesetzt und ich, sei mir nicht böse, ich möchte jetzt hier nicht, weil die Humorspannweite des Films ist wirklich breit gefächert und wenn wir das jetzt alles aufgliedern würden,
das würde ein bisschen ausarten.
Ich muss heute noch ins Bett. Deswegen sei mal nicht böse, wenn ich hier mal so jetzt mal so einen Cut mache. Ich habe zwei Sachen auf dem Zettel, nee, drei Sachen habe ich noch auf dem Zettel. Ja. Und ich mache mal jetzt, das, weil Valentin es gerade schon eröffnet hat. Dominik, wie witzig fandest du die neue nackte Kanone?
Ziemlich witzig. Also ich kann mich nicht erinnern, also ich weiß nicht, du bist ja der ungleich regelmäßigere PV-Gänger gegenüber mir und ich war noch nie so wirklich in einer reinen Komödie in der PV. Aber jetzt mal ehrlich, in Pressevorführungen wird doch normalerweise nicht so gelacht und vor allem auch nicht wirklich im 30-Sekunden-Takt, oder?
Nein, normalerweise in normalen Pressevorführungen ist ja auch die Security da, die sofort Leute rausfischt, wenn sie lachen. Das geht natürlich nicht. Weißt du, als Journalist
darf man nicht lachen. Passiert, dass du das rausgefischt wurdest? Du?
Nein, ich lache nicht. Ich lache nie vor 14 Uhr. Das ist ganz wichtig.
Und nicht unter seinem Niveau.
Genau, genau.
Nein, ja. Also ich fand ihn, ich weiß nicht, Valentin, der Film fing an und ich glaube, innerhalb der ersten
Man hatte schon direkt schon, Bock. Man hatte schon direkt einfach Bock.
Ja, und dann war ich aber kurz, das will ich jetzt nicht vorwegnehmen, aber Valentin hat, also du wirst dich erinnern, ich bin sehr emotional manchmal, wenn ich einen Film gucke, auch wenn ich die Fresse halte. Und Valentin hat, glaube ich, neben mir mitbekommen, dass ich einmal am Anfang sehr, sehr, sehr ernüchtert war.
Nicht zu sagen entsetzt.
Ja, entgeistert. Tatsächlich. Nein, nicht der Plot-Device, sondern das, was danach kommt und was mir gefehlt hat, was erst im Abspann kam.
Ach so. Obwohl, das fand ich eigentlich ganz cool, vor allem, weil man sagen muss, ich fand die Titeleinblendung auch sehr amüsant.
Ja, okay. Ja, die war auch, es war gut, aber sie hätten, ich weiß nicht, ich nimm's jetzt vorweg, dieses POV-Intro, was ja sogar schon aus der alten Serie die nackte Pistole ist, das ist einfach ikonisch und ich bin auch ganz ehrlich, das habe ich auch zu Valentin gesagt, als wir in den Saal gingen, ich hatte wirklich eine ganze Zeit lang Bammel, dass sie nicht die Originalmusik in dem Film drin haben. Und sie kamen dann doch noch und auch das POV, aber da war ich erst so ein bisschen, warum denn nicht?
Ja, aber ich finde es eigentlich ganz cool, weil so du halt eben auch was Neues bietest. Also ich finde es schön, dass sie das noch gebracht haben, aber was ich zum Beispiel cooler fand, ist, dass sie auf eine andere Sache dann vertraut haben, nämlich Leute, bleibt bitte beim Abspann sitzen. Ja, es kommt noch was, aber was viel, viel cooler ist, während des Abspanns sind halt so richtig schöne kleine Gags eingebaut, und zwar in der Schrift. Da hast du zum Beispiel Propmaster und darunter steht der Netflix-Code vom Propmaster. Ja? Oder es gibt dann so ein vom Optika, so ein Lesetest oder so. Das ist halt ganz toll. Also auf jeden Fall bitte beim Abspann sitzen bleiben. Also es war wirklich, da habe ich auch nochmal ein paar Mal gelacht.
Ja, wir sind zu früh rausgegangen. Wir sind echt zu früh rausgegangen.
Aber Dominik, kann ich das kurz zusammenfassen? Du fandst ihn sehr lustig.
Ich fand ihn wahnsinnig lustig und auch wirklich fast durch die Bank. Er hat so im zweiten Drittel hat er so einen leichten Hänger und da ist eine Szene drin, die weiß ich nicht, warum sie dabei ist. Das könnte man schon so Richtung Product Placement vielleicht nennen. Aber unterm Strich war ich wirklich sehr, sehr zufrieden und ich habe, also im ersten Drittel musste ich wirklich verdammt viel lachen. Hands down, ja.
Ja, ich habe mich halt gefreut, aber ich hatte auch ein bisschen Schiss, weil ich dachte, Gott, wenn das jetzt scheiße wird, dann tut's halt wirklich weh, weil auf jeden Fall habe ich mich ja, wie gesagt, gefreut.
Ja.
Am Anfang sage ich direkt, also der erste Trailer war es, glaube ich, da hast du ja diese Einbruchsequenz, diesen Banküberfall gesehen, wo jemand gesagt hat, das ist eine Parodie auf The Dark Knight, wo ich dachte, Leute, es gab auch vor The Dark Knight schon Banküberfälle. Ja. Also da müssen wir jetzt, ne, das lassen wir mal besser, The Dark Knight. Und ich war ein bisschen enttäuscht, weil es schon relativ ähnlich ist wie das, was wir im Trailer gesehen haben. Aber sobald er dann rausgeht, wobei, ich sag nur Plot Device, das war das erste, wo ich dachte, okay, gut, ihr habt mich.
Das war der erste Lacher. Das war wirklich das Lacher nach einer Minute. Ja,
aber als dann die Titeleinblendung kommt, muss ich sagen, also ich will ehrlich sein, das ist auch unfair, das zu vergleichen. Ich habe die Nackenkanone-Filme als Kind gesehen und als Kind hast du ein anderes Humorverständnis. Da lachst du auch wesentlich doller. Ja? Ich habe schon sehr häufig gelacht. Ich hatte immer so einen Grundschmunzler. Einmal weil Liam Neeson großartig in dem Film ist, dazu später auch nochmal gerne mehr. Aber es gab halt wirklich grandiose Gags. Also wirklich, es gab wirklich Gags, wo ich dachte, genau deswegen liebe ich diese Filme. Also wir rezitieren hier keine Gags, deswegen lasse ich das sein. Aber ich fand ihn auch wirklich sehr, sehr witzig. Ich muss aber auch ganz klar sagen, in meiner Wunschvorstellung hätte ich da wirklich von der ersten Sekunde bis zur letzten nur durchgelacht. Das habe ich nicht. Du hast gerade eben gesagt, der hat hier und da fällt er vielleicht mal ein bisschen ab. Das stimmt schon, aber, das haben wir auch schon erwähnt, der Film geht mit Abspann 85 Minuten. Also der hat jetzt keine Längen. Den kannst du richtig schön straight through durchgucken. Valentin, jetzt darfst du es auch sagen. Und sei ehrlich. Wir finden es raus, jetzt wenn du lügst. Ja, wie witzig fandest du die nackte Kanone?
Ehrlich wird ja am längsten. Und dieser Film hat sich aber auch dann überhaupt gar nicht lang angefühlt. Da bin ich ganz bei euch. Sondern der war nicht nur lustig, ja. Der war einfach, der war richtig gut. Ich fand den wirklich
doch, Valentin,
gut. So, um es mal ganz klar brav und frank und frei zu sagen, ja. Ja, also humortechnisch hat er bei mir nicht insofern die ganze Zeit gezündet, dass ich die ganze Zeit am Stück lachen musste. Da bin ich auch so nicht wirklich der Typ für, ja, dass ich die ganze Zeit durchlachen kann, so wie du es in deiner Utopie vielleicht hättest tun könntest, du. Und insofern, ja, es gab natürlich auch ein paar Gags, da dachte ich mir so, weiß nicht. Und was ich auch sagen muss, wir haben den ja jetzt in OV, also auf Englisch gesehen, ohne Untertitel. Und ich könnte mir vorstellen, dass sich da der ein oder andere vielleicht doch ein bisschen verloren fühlt. Gar nicht was die Sprache angeht. Aber da es halt ein paar Gags gibt, die auf das ganze langjährige kulturelle Geschehen in den USA Bezug nehmen, sei es jetzt irgendwelche Celebrities, die irgendwas gemacht haben, was Unanständiges oder so weiter und so fort. Und man diese Person jetzt vielleicht nicht kennt oder nicht im Einzelnen weiß, was der jetzt gemacht hat, weswegen der ins Gefängnis kam oder was so, ne? Dann kann man in der Sekunde halt nicht lachen, weil man nicht weiß, worum es geht. Das muss man dann vielleicht so ja in Kauf nehmen. Und ich bin da auch aber bei dir, Dom, so Ende des zweiten Drittels, da merkte ich auch schon so ein bisschen, okay, jetzt tritt er gerade ein bisschen auf die Bremse. Ich verordne das mal so ein bisschen in dem Zeitraum, wo es eine Szene gibt, in der er in ein Taxi steigt und ein gewisser Telefongag zum wiederholten Male nochmal passiert. Und da merkte ich so in dem Zeitraum ungefähr, okay, jetzt wird's aber gerade ein bisschen ruhiger wieder. Aber in der Rückschau muss ich sagen, zündet dadurch das Finale nur noch umso mehr. Und das hat mir, glaube ich, sogar noch mehr gefallen als der ganze Anfang, als das erste Drittel. Das dreht so absurd auf. Das ist einfach,
ich glaube,
ist einfach aber herrlich. Wie dann auch
für
dieser
mich
ganze,
ist das Finale, sorry, ja. Aber ich finde das Finale tatsächlich nicht. Also das Finale ist super lustig, aber mein Problem ist beim Finale, es gibt dir recht, das ist total absurd. Und es gibt mit einem Tier passiert etwas. Und
fantastisch.
Das hat bei mir nicht funktioniert so richtig, muss ich sagen. Ich glaube einfach, weil für mich der Peak des Absurden mit dem Schneemann schon erreicht war.
Weil hier kommt dann nochmal so auch ja nochmal mehr Gewalttätigkeiten.
Verstehe. Leute, der Valentin steht auf Gewalt.
Richtig, ja, das ist der einzige Grund, warum ich jetzt
überhaupt
da gewesen bin. Ja, wobei Also es geschehen sehr viel mehr Gewalttätigkeiten, die dann mit diesem völlig, völlig unlogischen, wahnwitzigen Plan von Richard Crane, also von Danny Houston zu tun haben, wo man sich denkt, so, was soll das eigentlich alles? Ja, und wie willst du dadurch jetzt dann die Weltherrschaft oder was auch immer erreichen? Ist doch völliger Blödsinn. Und das macht halt so geil. Sicher,
glaube ich, die Filmreihe verstanden.
Ja, doch. So langsam check ich das, ja. Aber und trotzdem finde ich ja auch, ein Punkt, der mich dann an den beiden Sequels, also an 2,5 und 33 ein Drittel, so ein bisschen, ja, wo ich so ein bisschen sagen muss, es gefiel mir nicht ganz so gut und deshalb haben diese beiden dann bei mir zum Beispiel auch, also der zweite kriegte dann von mir nur 3,5 Sterne, wohingegen der erste 4 und der dritte dann auch nur 3 Sterne bekommen hat. Ein bisschen komische Reihenfolge jetzt, aber ihr werdet es schon verstanden haben. Also die wurden für mich nach und nach doch immer ein klein bisschen schwächer, weil sie für mich auch immer so ein bisschen den Anspruch hatten, okay, wir müssen hier jetzt nochmal einen draufsetzen irgendwie auf den vorherigen Film und das nochmal ein bisschen größer inszenieren. So was hatten wir im letzten Film, irgendwie so eine etwas größere Gala, so jetzt nehmen wir mal die Oscars, so darüber geht ja nichts mehr. Hier hätte man es jetzt natürlich genauso machen können und irgendwo wird das auch so ein bisschen gemacht, dass hier jetzt womöglich das Schicksal der gesamten Welt auf dem Spiel steht, aber es fühlt sich trotzdem nicht so an, als ob Frank Drebin jetzt gegen, als ob er jetzt die Welt wirklich retten müsste. So fühlt es sich nicht an und ich finde, das ist auch gut so, dass es sich doch immer noch in einem einigermaßen kleinen Rahmen alles abspielt. So absurd und überdreht und völlig, völlig durchgeknallt, wie es ist, ist es doch immer noch ein bisschen kleiner gehalten, sodass man jetzt nicht völlig die Orientierung verliert und auch immer noch die Stakes, die es ja durchaus gibt, immer noch so ein bisschen nachvollziehen kann. Das fand ich dann auch eine gute Entscheidung, dass hier jetzt nicht so irgendwie James-Bond-Anleihen dann nochmal daherkommen. Ja.
Dafür ist impossible.
Du hast gerade was gesagt, was ich noch ansprechen wollte, nämlich wir haben ihn in der OV gesehen, was schon ganz cool war. Und wir wissen also jetzt nicht, wie der synchronisiert ist. Es ist halt oft soweit im Synchro, manche Gags kannst du eins zu eins übernehmen, andere wird schwierig, bei anderen wird dann die Synchronabteilung wahrscheinlich irgendwas hinzudichten oder irgendwie was draus machen. Ich werde versuchen, mir den auf jeden Fall nochmal im Deutschen auch anzugucken, einfach weil es in meinem Umfeld niemanden gibt, der sagt, ja, lass mal OV gucken. Die meisten, glaube ich, raus.
Ach was.
Ich finde halt, er hat für mich im OV wirklich sehr gut funktioniert. Ich muss aber auch dazu sagen, ich habe, glaube ich, die Nackte Kanone Originaltrilogie hin und wieder hier und da mal geguckt im Originalton, immer auszugsweise. Aber ich bin halt jemand, der ist halt nostalgisch mit der deutschen Sprachfassung verbunden und war dann doch sehr positiv überrascht, wie gut die OV-Fassung bei mir funktioniert hat. Wie war es da bei dir, Dominik?
Ja, ich war da, also ich hatte absolut keine Probleme damit und ich bin sogar wirklich froh, dass wir die OV gesehen haben, weil wer die Trailer-Kampagne verfolgt hat, wird ja festgestellt haben, dass die deutschen und die englischen Trailer, also die US-amerikanischen, sich doch relativ unterscheiden. Also da sind ganze Gags komplett anders und gerade alles Richtung, oder auf jeden Fall der Seitenhieb Richtung O.J. Simpson, der wurde ja komplett weggelassen, weil man davon ausgeht, dass das deutsche Publikum das nicht checkt. Und und dahingehend war ich froh, weil ich habe nämlich kurz vor der PV habe ich nämlich noch einen Clip gesehen, wie sie einen Gag mit Manslaughter und also Manslaughter und Manslaughter, also dieses Wortspiel im Deutschen übersetzt haben. Und das will ich jetzt nicht vorwegnehmen. Ich werde mir auch auf Deutsch ansehen. Ich habe da aber auch so eine gewisse Hemmschwelle. Es ist jetzt nichts gegen Liam Neeson, aber Liam Neeson hat halt im Deutschen mittlerweile auch nicht mehr seinen Stammsprecher Bernd Rumpf. Der ist ja vor ein paar Jahren verstorben. Das macht jetzt Bernd Vollbrecht, den man zum Beispiel auch kennt als deutsche Stimme von Antonio Banderas. Und ich habe, ja gut, ich habe zuletzt auch nicht mehr so viele Liam Neeson-Filme gesehen, aber ich gewöhne mich schwer an Bernd Vollbrecht und ich traue wirklich dem alten Sprecher hinterher, weil der hätte dieses Staubtrockene, was Horst Schön in der alten Synchro wirklich genial herübergebracht hat. Also Stu, da kann ich mich dir anschließen. Ich habe die Nackte Kanone in 90 von 100 Fällen auf Deutsch geguckt. Der hätte das, glaube ich, wunderbar reproduzieren können, aber man muss es jetzt halt so nehmen und ich werde auf jeden Fall nochmal reingehen, allein weil ich wissen möchte, was sie draus gemacht haben.
Gehst du auch nochmal rein da, Valentin?
Auf jeden Fall. Also ich werde alle Hebel auch in Bewegung setzen, um die Leute in meinem Bekanntenkreis davon zu überzeugen, dass man sich den doch vielleicht auch in UV ansehen sollte, dann aber gerne mit Untertiteln, muss ich tatsächlich sagen. Einfach um den ein oder anderen vielleicht ein bisschen genuschelten Gag von Liam Neeson dann doch ein bisschen klarer noch zu verstehen. Das hatte ich manches Mal, dass ich mir nicht ganz sicher war, was er da eigentlich gesagt hat. An diesen Gags, die sich halt irgendwie an der US-amerikanischen Kultur und an irgendwelchen, also so Insider-Gags halt, ne? Wenn du jetzt nicht weißt, wer XY ist, ja, dann verstehst du das halt nicht. Das wird dann auch natürlich, das kann man gar nicht ändern im Deutschen irgendwie. Entweder du weißt es, um wen es geht oder nicht. Ja, das muss man dann halt in Kauf nehmen. Aber ich werde mir auf jeden Fall nochmal ansehen und aber ich denke nochmal in OV dann, ja. Ich finde die deutsche Synchro jetzt, was ich vom Trailer gesehen habe, jetzt nicht furchtbar, aber alleine Liam Neesons Stimme ist dann nochmal wesentlich smoother, um nicht zu sagen sexier im Original einfach, ja.
Ja, ich kann übrigens noch Entwarnung geben im Hinblick auf die Trailer, weil die haben ja schon wirklich einige Gags gezeigt und während der erste Teaser mich eher so ein bisschen ernüchtert hatte, weil ich mir dachte, ah, so eine Mission Impossible Nummer, passt das zu Frank Drebin? Aber steht dann ja gerne mal so im Raum, ja, die besten Gags sind bestimmt schon im Trailer. Ja, es sind manche gute Gags im Trailer, aber
nicht die besten.
Genau, zum einen das und zum anderen, selbst Gags, Gags aus dem Trailer sind im finalen Film doch anders und gehen auch noch darüber hinaus. Und mehr möchte ich nicht sagen. Und es war wahnsinnig lustig. Wirklich.
Dann möchte ich hier nochmal kurz die Chance nutzen, um nochmal zu sagen, wie toll wirklich Liam Neeson ist. Das haben wir jetzt schon mehrfach gesagt, aber ich möchte es hier nochmal ganz klar sagen. Das ist Liam Neesons vermutlich beste Rolle seit vielen Jahren. Also, ich sag mal so, der größte Gag, den ich jemals gesehen habe auf einer Leinwand, Liam Neeson, war bei diesem Film Redemption, furchtbarer Film. Aber da kommt halt raus, dass der Bösewicht seinen ganzen Plan darauf aufgebaut hat, dass die Deutsche Bahn pünktlich kommt. Also dümmer kann man nicht sein. Ja, also an diese Art der Komik kommen die Nacktkanonen jetzt nicht heran.
Der wird sofort auf die Watchlist gesetzt. Das ist ja, oh Gott.
Oh Gott, bitte nicht. Moment, ist das der mit dem Autositz?
Genau.
Oder, oh Gott, ja.
Reinhören. Liam Neeson ist, das ist wirklich, ich wünsche mir wirklich, dass dieser Film erfolgreich wird, weil ich möchte davon mehr sehen. Ich möchte alle 2-3 Jahre so einen Film haben, wo er einfach vertrottelt da rumläuft. Der macht das so gut. Ich sage es ganz ehrlich, ich mir war vorher klar, das ist die Idealbesetzung, aber dass er die Idealbesetzung dafür ist, ich finde, das hat er für mich nach diesem Film nochmal wirklich mit dickem Stift unterstrichen. Liam Neeson, vielen Dank dafür, das war super. Also ich kann es nicht anders sagen, Liam Neeson ist für mich der ganz klare MVP und wenn mir jetzt einer von euch Fatzen sagt, nee, ist er nicht, halt's Maul. Möchte mich jemand herausfordern?
Der kann keine Komik. Was ist aus Liam Neeson geworden? Der kann nicht lustig sein. Das ist Oskar Schindler.
Nein, ich bin da absolut bei dir. Also ich würde sagen, also klar, natürlich innerhalb dieser Sphären, aber gemessen an dem, was sie draus gemacht haben, ist seine Besetzung eigentlich nahezu kongenial. Und das Schöne ist halt, dass er zwar diese Deadpan-Attitüde von Liam Neeson aufgreift, sie aber nicht einfach nur kopiert oder versucht zu imitieren, sondern sie nimmt und mit seinem eigenen Image kombiniert, mit seinem eigenen Image als Action-Haudegen. Und das, da wird auch immer wieder drauf verwiesen, also allein dieser Running Gag mit dem Telefon. Und trotzdem haben sie es sich verkniffen, direkt, also es hätte ja auch sein können, und da sind wir wieder bei Seth MacFarlane und kennste, dass sie wirklich eine Szene aus Taken ihn hätten parodieren lassen. Und das haben sie nicht getan, das rechne ich ihnen hoch an. Und es ist wirklich, also ich habe auch, als ich rauskam, hatte ich wirklich den Gedanken, lass den bitte erfolgreich werden und ich möchte mehr davon sehen. Wirklich, ich möchte mehr davon sehen und wenn er damit jetzt dann, ja, ich meine, gut, das wäre dann jetzt sein dritter Karrierefrühling, Aber ja, es wäre dann analog zu Leslie Nielsen, dass er sich dann dahingehend neu erfindet beziehungsweise damit in den Mainstream wandert. Weil wir haben es ja schon gesagt, Liam Neeson kann auch lustig. Wirklich.
Ja. Und was ich ja auch nochmal ganz klar sagen und sagen muss, ich habe von ganz vielen Leuten auch gehört, die fanden die Trailer nicht witzig, was ich verstehen kann. Aber ich finde trotzdem, gibt dem eine Chance. Weil die Trailer, die zwei, drei, die es gab, das waren eine Zusammenfassung von 5 Gags und der Film hat mehr als 5
Gags. Ja,
und
die wurden auch total dann immer wieder von diesem einen und dem gleichen Song so sehr überschattet. Sound of the Police. Das hat das irgendwie, das wollte auch nicht so richtig zum gesamten Vibe der Nackenkanone passen, fand ich. Und kleiner Minispoiler, dieser Song, der kommt nun in dem Film auch überhaupt gar nicht vor. Und das ist auch nur gut so.
Und was auch ganz interessant war, dass im amerikanischen Trailer bei dieser Banküberfall-Sache haben sie CGI-Blut hinzugefügt, warum auch immer. Und in der deutschen Fassung nicht. Das fand ich auch noch ganz interessant. Aber gut, die Amerikaner, ne? Ich glaube, die haben ja gerade auch ganz andere Probleme als wir.
Oh ja,
okay.
Auf die ja auch angespielt wird ein bisschen, ne?
Oh ja, das, wie gesagt, ich finde, dass der Film schon durchaus politisch ist an manchen
Momenten. Ja, das war die Reihe immer. Das war die Reihe immer. So albern die
Wegen
auch ist.
Wegen ihnen wird
so
die Stadt von ein paar Jahren
verblödet uns das vorkommen mag. Aber diese Filmreihe war immer politisch. So.
Genau.
Was ich auch noch sagen will, also man hat jetzt, also ich sag's wirklich, ich habe den Wunsch nach einer Fortsetzung. Es ist einfach so. Aber das Schöne ist, der Film ist jetzt nicht darauf getrimmt. Der hat ein richtiges Ende, da ist nicht irgendwie Cliffhanger, oh, wenn ihr mehr sehen wollt, ja, vielleicht haben wir ja nur noch mal Bock auf eine Fortsetzung. Oder ein scheiß Cliffhanger oder irgendwas. Nein, der bleibt für sich alleine stehen. Das heißt, wenn jetzt nichts mehr kommen sollte, kann dieser Film genauso für sich bestehen und das ist schön.
Ja.
Die Frage ist ja nur, was für einen Untertitel würde er dann bekommen? Die nackte Kanone 1,5?
Naja, man muss ja auch sagen, dass es ja
22,
obwohl wir anders gewohnt sind, dass die Fortsetzungen ja in Deutschland gar keinen Untertitel haben, während sie in Amerika das ja haben. Also die nackte Kanone 2,5 heißt ja eigentlich Turner Harp Smell of Fear, ne?
Genau. Und der letzte feine Insult.
Da waren die Amerikaner deutscher als wir es.
Ja, aber ich mag aber die deutschen Titel und für den fünften Teil werfe ich jetzt einfach mal in den Raum 5 1/5. Wie wäre das?
Ja, von mir aus können die auch einfach Marvin heißen. Das ist mir egal, Hauptsache sie kommen. Und Leute, jetzt bitte nicht auf Druck 3.500 Filme im Jahr produzieren. Mir reichen alle zwei, drei Jahre. Einer ginge auch. Ne, bitte, Qualität statt Quantität, wichtig. Und wie gesagt, ich möchte die beiden Deppen von Date Movie nicht in der Nähe einer Kamera sehen. So.
Die kommt zurück da. Im nächsten, pass auf, es kommt die Ankündigung, es kommt ein zweiter Teil und den schreiben und inszenieren Jason.
Wenn du das Friedberg jetzt aussprichst, mein Freund, dann komme ich nach Bochum und verprügel dich.
Ja,
ich werde zu meinen eigenen. Ich bin ja auch ab und zu in Bochum.
Ja, genau, da verprügel dich ja Valentin auch noch. Super,
das geht alles auf unseren
Insta
und wo sind wir noch überall? Also es wird es überall zu sehen geben, natürlich. Ja.
Ich bin sogar nächste Woche mal kurz in Bochum. Aber gut, das gehört dir nicht.
Passt doch dann perfekt. Also,
denk dran, wenn du einmal getötet hast, dann bleibt das für immer bei dir. Und eine Stimme in deinem Kopf sagt dann, es war schon eine geile Nummer.
So viel zum Thema, wir zitieren nichts aus dem neuen Film. Aber gut.
Das war aus dem Trailer. Das ist ein wahnsinnig geiler Moment im Film, der auch noch weitergeht. Ja.
Wir kommen jetzt mal langsam zum Schlussakkord, weil dann sind wir ungefähr ähnlich lang wie der Kinofilm, den wir heute besprochen haben.
Das ist ganz schön.
Ich sag nochmal kurz, 31. Juli startet der in den deutschen Kinos und wenn ihr nur ein bisschen Interesse habt, würde ich euch eben raten, den anzugucken. Ich mache mein Fazit ganz schnell. Es war wirklich schön. Ich habe wirklich jede Minute genossen. Es war ein großer Spaß. Ich war sehr glücklich. Mir ist klar, dass dieser Film nicht für mich die Größe und Bedeutung der Originaltrilogie, vor allem der ersten beiden Teile, erreichen kann. Das erwarte ich aber auch nicht. Aber mein Gott, ich hatte wirklich eine Menge Spaß. Ich möchte dem Team hinter diesem Film danken. Es hat mich sehr glücklich gemacht, vor allem Liam Neeson und Regisseur Akiva Schäffer. Und freue mich sehr, dass dieser Film existiert. Und wie gesagt, was ich von der Zukunft des Spoof-Genres halte, habe ich auch schon gesagt, aber von mir gibt es eine ganz klare Ansehempfehlung. Und ich hoffe sehr, dass die paar Leute, wo ich mir denke, dass ihr auch damit Spaß habt, dass die über den Schatten springen und sich diesen Film ansehen werden. Und Leute, nochmal, wenn ich irgendwo lese, das ist aber nicht so lustig wie die alten Filme, ja, weil es die alten Filme sind. Das ist halt der neue. Das sollte man auch noch bedenken. Ja. Aber von mir gibt es eine ganz klare Empfehlung. Und ja, ich nochmal vielen Dank an die Leute, die diesen Film gemacht haben. Ihr habt mich wirklich gestern für 85 Minuten sehr, sehr glücklich gemacht. Es war genau der Film, den ich gebraucht habe. Vielen Dank und Dominik, dein Fazit zu Die nackte Kanone 2025.
Kann ich mich in den Grundfesten anschließen. Leute, gebt dem Ganzen wirklich eine Chance. Ich habe von wirklich einigen Leuten gehört, die Trailer unlustig fanden und die meinten, das passt nicht und man sollte das ruhen lassen. Gebt dem wirklich eine Chance. Und mein Gott, es ist ein 85-Minuten-Film, der kostet euch jetzt nicht die Welt. Lasst euch einfach mal drauf ein, erwartet teilweise wirklich den Humor von damals, der nicht gealtert ist, mit einer eigenen Note dabei, mit sehr viel Charme und auch teilweise auch Liebeserklärung sogar an die alte Serie Die nackte Pistole. Und Fans des Ganzen, mein Gott, geht rein, wirklich springt über euren Schatten. Fasst euch ein Herz, Liam Neeson hat es wirklich verdient und wenn eine Fortsetzung kommen sollte, ich bin bereit. Und in meinem persönlichen Ranking, nein, der Film kommt nicht heran an Teil 1 und 2, aber, und ich sage es hier und jetzt, er hat mir besser gefallen als der dritte Teil, den ich trotzdem nicht schlecht finde und jetzt ist Valentin dran.
Eine Sache noch, das mit dem Ranking würde ich genauso übernehmen. Valentin, dein Fazit bitte.
Ja, ich spreche da auf jeden Fall jetzt natürlich auch eine ganz, ganz dicke Empfehlung mit viel Sahne, Zucker und Kirsche obendrauf aus. Und allein die Tatsache, dass ich über weite Teile des Films immer wieder Angst hatte, zu meinem Getränk, zu meiner Cola zu greifen, aus Furcht davor, dass es dann vielleicht auf Verschlucken oder Spucken hinauslaufen würde, sollte ja jetzt vielleicht auch schon ein Empfehlungsgrund genug sein. Wenn ihr auch diese Angst verspüren wollt, dann geht auf jeden Fall rein, weil ihr halt Angst habt, die ganze Zeit lachen zu müssen und weil die Lachmuskeln da wirklich, wirklich schon ein bisschen leiden dann teilweise auch. Nicht die ganze Zeit, aber es gibt dann halt, ja, doch einige, ich glaube, da sind die meisten doch wirklich machtlos. Auch wenn sie sich in manchen kleinen Bereichen, wie ich auch jetzt schon angerissen habe, in manchen kleinen Insider-Bereichen der Popkultur vielleicht nicht auskennen mögen. Aber insgesamt ist das wirklich eine sehr, sehr geile, sehenswerte Nummer, die, ich bleib dabei, auch wirklich fein inszenierte Action hat. Keine, die man jetzt noch nie zuvor gesehen hat, aber wirklich ordentliche, gute. Und ja, auf eine Fortsetzung hätte ich auf jeden Fall nochmal Bock. Klar, warum nicht?
Okay. Dann hätten wir es geschafft mit unserer Besprechung von dem Reboot von Die nackte Kanone ab dem 31. Juli in den deutschen Kinos. Dreimal eine glanzklare Empfehlung. Ich danke euch fürs Zuhören. Denkt dran, die Telestammtisch gibt es überall, wo es Likes und Podcasts gibt. Wir haben auch einen Discord-Community-Server. Einfach den Shownotes folgen, da könnt ihr uns dann joinen und uns Feedback geben. Ihr könnt uns zum Beispiel auch erzählen, was ist euer Lieblingsgag aus der Nackenkanone oder uns irgendwelche Fotos schicken oder Feedback oder über Serien. Alles Mögliche. Also wirklich alles Mögliche. Außer in den Shownotes findet ihr Links. Bei mir geht's da zu Letterboxd und bei Valentin und Dom zu ihrem Seitenprojekt. Sie sind nämlich als nikotinsüchtige Flippers Coverband, die Flippers unterwegs. Nächste Auftritte in Lüdenscheid, Bonn und Macau.
Wissen.
Solltet ihr euch nicht entgehen lassen. Ich das sage Tschüss, dann sagt der Valentin Tschüss und dann sagt der Dom Tschüss. Tschüss.
Tschüss. Tschüss.
Jetzt. Geht doch. So. So, also Leute, das war ein sehr schöner Podcast. Ich hoffe aber, dass Paramount, dass uns das Geld dann auch wirklich rechtzeitig gibt. Das ist nicht so eine Lobhudelei ist nicht billig.
Ja, das ist.
Ja, ich meine, ich muss mir ja auch irgendwie noch ein bisschen was finanzieren, so ist das nicht, ne? Und